HR Info, der Tag in Hessen.
Mit Anna Magel. Der Skandal um die nordhessische Fleischfabrik Wilke löst gerade bei vielen Verbrauchern Entsetzen aus. Doch wie konnte es überhaupt so weit kommen? Damit hat sich jetzt der Hessische Landtag beschäftigt. Für Hessens grüne Verbraucherschutzministerin Priska Hinz ist der Wilke-Skandal die bisher wohl größte Bewährungsprobe. Jetzt musste Hinz im Umweltausschuss des Landtages mehr als 3 Stunden den Fall um die listerienbelastete Wurst beleuchten. Im Raum steht auch der Verdacht, dass die Kontrollen des zuständigen Landkreises Waldeck-Frankenberg nicht ausreichend waren. Möglicherweise wurde sogar über Mängel hinweggesehen. Unser landespolitischer Korrespondent Christopher Plass mit den Einzelheiten.
Sehr ausführlich waren die Fragen der Oppositionsfraktionen im Ausschuss, sehr ausführlich und detailliert die Antworten von Priska Hinz. Die grüne Ministerin hat den Warnschuss letzte Woche wohl vernommen. Ihrem Haus und ihr persönlich wurde vorgeworfen, zu spät oder gar nicht gehandelt zu haben. Vereinzelt gab es sogar Rücktrittsforderungen. Seitdem vergeht kaum ein Tag, an dem Hinz sich nicht in der Öffentlichkeit äußert. Für die konkrete Aufarbeitung der Wurstkrise brachte die heutige Befragung wenig, das meiste war bekannt. Hinz wies darauf hin, dass sie für Ende kommender Woche einen Bericht des Kreises Waldeck-Frankenberg erwarte, der die Veterinärbehörde stellt und für Kontrollen hauptzuständig ist. Wurden Kontrollen dort zu lasch gehandhabt oder fanden sie gar nicht statt? Deutlicher als bisher schürte die Ministerin im Ausschuss den Verdacht, dass es dort viele Versäumnisse gegeben habe. Hinz sprach von Unstimmigkeiten. So habe der Kreis am 5. September allein eine Überprüfung des Betriebes gemacht, obwohl Vertreter des Regierungspräsidiums, also des Landes, sich angemeldet hätten. Vor der Presse hörte sich das so an.
Natürlich muss man sich fragen, ob die zuständige Veterinärbehörde alles gesehen hat, was sie sehen sollte, wenn man sich diese Bilder der Taskforce anschaut. Und deswegen ist es mir so wichtig, dass wir den Bericht bekommen mit den Fakten. Ich kann nur aufgrund von Faktenlage auch entscheiden, was geschehen ist.
Hinz räumte ein, dass es auch in ihrem Haus eine Panne gegeben habe. Eine Information des Bundesamtes für Verbraucherschutz über den Listerienverdacht, der allerdings noch nicht so konkret war wie heute, lag zwischen dem 12. und dem 20. August in ihrem Ministerium, bevor der Landkreis unterrichtet wurde. Die Arbeitsorganisation müsse in diesem Punkt geändert werden, meinte Hinz dazu. Die Relevanz der Meldung sei nicht erkannt worden. Die grüne Ministerin fühlt sich in einem Punkt bestätigt. Die Fachaufsicht ihres Hauses müsse gestärkt werden, sodass sie auch direkt die Kreise zum Handeln anweisen könne. Die FDP-Abgeordnete Wiebke Knell hielt dagegen, schon heute gebe die Gesetzeslage der Ministerin Werkzeuge in die Hand.
Das Gesetz gibt her, dass man im Fall einer Krise oder im Fall einer kreisübergreifenden Bedeutung eingreifen kann. Das hat sie nicht getan. Und ich frage mich schon, was muss denn passieren, damit das Ministerium eingreift? Weil eine schlimmere Krise kann man sich eigentlich kaum vorstellen.
Hinz sagte im Ausschuss, sie habe in dieser Sache mit dem Kreis keinen Rechtsstreit riskieren wollen. Parteiübergreifend wurde mit dem Kopf geschüttelt, weil hygienische Mängel bei Wilke schon vor der aktuellen Krise bekannt gewesen seien.
Das wäre angezeigt gewesen, zu kontrollieren, ob das, was in den Berichten steht, dann auch abgestellt worden ist. Und das ist das eigentliche Versagen der Behörden an dieser Stelle.
Stellvertretend der linke Abgeordnete Thorsten Felstehausen. Klar ist schon jetzt, dass sich der Ausschuss demnächst wieder mit dem Wurstskandal befassen wird. Hinz kündigte an, sie wolle den Datenaustausch mit anderen Ländern verbessern. Ein Ministertreffen ist für Ende kommender Woche in Berlin geplant.
Der Skandal um die Fleischfabrik Wilke war jetzt Thema im Hessischen Landtag. Denn Bakterien in Wilke-Wurst hatten mutmaßlich zu 3 Todesopfern geführt. Christopher Plass hat uns darüber informiert. Eine Frau bringt per Kaiserschnitt einen Jungen zur Welt und Stunden später ist sie tot. Die 3 zuständigen Gynäkologinnen der Klinik haben nicht sorgfältig gearbeitet, sagt die Staatsanwaltschaft und hat Anklage erhoben. Deshalb stehen die Ärztinnen jetzt vor dem Frankfurter Landgericht. Unsere Gerichtsreporterin Heike Borufka verfolgt den Fall und wir haben sie gefragt, was genau ist passiert an diesem dramatischen Tag, als die Frau starb.
Vieles. Die Frau ist an einem Tag in den Kreissaal gekommen. Um 18.20 Uhr wurde dann entschieden, es gibt einen Kaiserschnitt, der war um 19.13 Uhr zu Ende und morgens um 3.20 Uhr war diese Frau tot. Und dazwischen, das beschreibt die Anklageschrift sehr, sehr ausführlich, ist sehr vieles passiert. Das heißt, sie hat Blut bekommen. Es gab Komplikationen. Es ging ihr immer wieder mal gut. Sie war im Aufwachraum. Der Zustand hat sich wieder verschlechtert. Immer wieder waren Ärzte bei ihr. Sie ist reanimiert worden. Intensivstation und schließlich die Notoperation, die nicht mehr geholfen hat.
Was genau sollen die Gynäkologinnen falsch gemacht haben?
Die Staatsanwaltschaft sagt, dass sie fahrlässig gehandelt haben, und zwar unbewusst fahrlässig. Unbewusst fahrlässig heißt, man glaubt, man macht alles richtig, man macht aber nicht alles richtig. Und nun sagt die Staatsanwaltschaft oder die Anklageschrift, die Ärztinnen hätten das wissen müssen. Sie hätten wissen müssen, dass sie ihr mehr prophylaktische Mittel gegen eine Antonie, das ist eine Blutung, in diesem Fall die Blutung der Gebärmutter, eine Komplikation, wie sie häufiger vorkommen kann bei Geburten. Ja, sie hätten ihr Medikamente dafür geben müssen und hätten eben nicht die richtigen Mittel oder nicht genügend gegeben. Und das hätten sie eigentlich wissen müssen.
Wie haben die Angeklagten gewirkt und wie war die Atmosphäre im Gerichtssaal?
Diese sehr bedrückende Atmosphäre, wie ich finde, ziemlich gut aufgefangen, indem er zunächst gesagt hat, nur der große Umfang dieses Verfahrens und dieses komplizierte Verfahren, also diese ganzen komplizierten Fragen, die da beantwortet werden müssen, nur das rechtfertigt, dass überhaupt vor einer großen Strafkammer am Landgericht verhandelt wird. Nicht die Strafen, die hier im Raum stehen, sondern lediglich, weil es einfach mehrere Richter braucht, weil es den größeren Rahmen braucht, um das aufzuklären. Und auch den angeklagten Ärztinnen ist natürlich deutlich anzusehen. Die hatten ja niemals vor, dieser Frau irgendwas anzutun, sondern ganz im Gegenteil. Das heißt, die leiden, das ist sichtbar, das ist hörbar, das ist spürbar. Ihre Verteidiger haben sich heute zunächst sehr ausführlich geäußert, sagen, da sitzen die Falschen auf der Anklagebank. Nicht die Gynäkologinnen, wenn überhaupt, gehören dahin, sondern wenn dann die Anästhesisten, denn die seien dafür zuständig gewesen, nicht der Operateur.
Vor dem Frankfurter Landgericht müssen sich jetzt drei Gynäkologinnen verantworten, weil eine Frau kurz nach einem Kaiserschnitt gestorben ist. Die Staatsanwaltschaft wirft den Ärztinnen vor, sie hätten nicht sorgfältig gearbeitet. Beim Prozessauftakt ist unsere Gerichtsreporterin Heike Borowka dabei gewesen. Die größte Buchschau der Welt, die findet ja zurzeit in Frankfurt statt. Anders als der Name aber vermuten lässt, gibt es auf der Buchmesse bei weitem nicht nur große Literatur oder die neuesten Schmöker. Die Veranstaltung ist mittlerweile ein richtiges Multimedia-Event. Was das genau bedeutet, berichtet unsere Reporterin Ursula Mayer.
Wie multimedial die Frankfurter Buchmesse mittlerweile ist, stellt sie gleich am ersten Messetag unter Beweis. Mit zahlreichen Gästen, die längst nicht nur aus dem klassischen Literaturbetrieb stammen. Der Direktor der Frankfurter Buchmesse, Jürgen Boos, gibt ein Beispiel.
Für unsere Fachbesucher super wichtig ist ein Auftritt der Inhaltechefin von Netflix, was jetzt inzwischen großer Abnehmer von Buchstoffen ist. Die meisten der Filme, die selbst erstellen, beruhen auf Buchstoffen.
Bewegte Bilder bekommen auf der Messe dieses Jahr generell viel Raum. Etwa auch beim Kulturfestival The Arts Plus B3, das heute ebenfalls offiziell startet. Dort erwarten die Besucher Virtual Reality Installationen und Experimente mit künstlicher Intelligenz. Ganz neu hinzu kommt dieses Jahr auf der Messe außerdem der Audiobereich rund um Hörbücher, Podcasts und Co. Worauf es etwa bei der Produktion ankommt, welche Perspektiven sich für Verlage hier ergeben, dazu gibt es ab heute Fachdiskussionen. Andere Debatten drehen sich um gesellschaftlich relevante Themen. Es geht um Frauenförderung, Tierhaltung, den Klimaschutz, generell um den Einfluss des Menschen auf die Natur, erzählt Buchmessendirektor Boos.
Und dieses Jahr ist das Thema eben das Anthropozän, zu sagen, ist das jetzt das Jahrhundert, das so vom Menschen geprägt wird, dass wir uns wirklich Gedanken machen müssen, wie haben wir in die Natur eingegriffen, was müssen wir tun, was müssen wir sofort verändern, um als Menschheit überhaupt weiterleben zu können.
Für diese und andere Diskussionsformate konnte die Buchmesse Gesprächspartner aus verschiedenen Bereichen gewinnen. Etwa den Grünen-Politiker Robert Habeck oder Luisa Neubauer, bekannt durch die Fridays for Future-Bewegung. Selbstredend werden auch Schriftsteller zu Wort kommen, etwa der bekannte norwegische Gegenwartsautor Karl Ove Knausgård. Wer generell mehr über das diesjährige Gastland Norwegen erfahren will, für den steht ab sofort der norwegische Pavillon offen. Was Besucher dort erwartet, beschreibt Haldor Gvifmensson, der Leiter des Ehrengastauftrittes.
Es erwartet sie Büchertische und auf der anderen Seite Skulpturen, denn diese Tische sind auch Fantasieskulpturen, inspiriert von der norwegischen Literatur, stellen Bücher aus, aber sie stellen auch Fantasie aus.
Zu entdecken gibt es sogar eine Geschichte der ganz besonderen Art, erzählt anhand von verschiedenen Gerüchen. Wie riecht Skiwachs, Ziegenkäse oder gar der Tod? Das können Besucher hier selbst erfahren. Zum Riechen, Sehen und sogar Schmecken lädt schließlich die Gourmet-Galerie ein. Insgesamt dürfen sich die Besucher während der Buchmesse auf rund 4000 Veranstaltungen und Lesungen freuen.
Ursula Meyer über die Themen und Trends auf der diesjährigen Buchmesse in Frankfurt. Bis Freitag ist die Messe nur für Fachpublikum, am Wochenende dann aber für alle geöffnet. Wer einen Unfall erlebt und Hilfe rufen muss, der wählt die 112. Doch häufig können die Anrufer nicht genau sagen, wo sie sich befinden. Dies kann im Notfall wichtige Zeit kosten. Die Frankfurter Feuerwehr will jetzt dieses Problem besser in den Griff bekommen, und zwar mit einem Ortungssystem. Wie das genau funktioniert, berichtet Frank Angermund.
Anruf in der Leitstelle der Frankfurter Feuerwehr. Ein Notfall. Doch der Anrufer kann der Feuerwehr seinen Standort nicht mitteilen. Weil er verletzt oder in Panik ist, weil er die Umgebung nicht kennt oder weil der Unfall im Wald oder auf einer Landstraße passiert ist. Wertvolle Sekunden und Minuten gehen den Rettungskräften verloren, sagt Feuerwehrchef Karl-Heinz Frank.
Wir heben das zwar nicht statistisch, aber wir haben bei etwa 400 täglich disponierten Einsätzen eine Anzahl im zweistelligen Bereich, wo das schon vorkommt, dass Leute nicht exakt ihren Standort bestimmen können.
Hier hilft der Frankfurter Feuerwehr ab sofort ein Ortungssystem. Voraussetzung, der Anrufer ruft mit seinem Smartphone an, sagt Karl-Heinz Frank.
Dann haben Sie den Vorteil, dass Ihre Mobilrufnummer übertragen wird und zusätzlich, ohne dass Sie dafür aktiv etwas veranlassen müssten, auch WLAN und GPS in Ihrem Gerät automatisch abgefragt wird zur exakteren Standortbestimmung.
Dieses System ist automatisch in Smartphones integriert. Eine App muss dazu nicht installiert werden. Aktuell funktioniert es bei Android-Handys. iPhones sollen in den nächsten Monaten nach einem entsprechenden Update geortet werden können. Die Standortdaten, die bei einem Notruf auf der 112 erhoben werden, werden innerhalb von 20 Sekunden an die Leitstelle in Frankfurt übermittelt und auf einer Stadtkarte angezeigt. Bis auf 16 Meter genau, über Server in Freiburg und Berlin, sagt der Frankfurter Feuerwehrchef.
AML ist im Grunde Bestandteil einer EU-Richtlinie, die ab 2020 greifen wird. Europaweit gibt es schon Länder, die seit längerer Zeit AML im Einsatz haben, zum Beispiel Schweden, Estland oder Belgien.
In Deutschland gehört die Frankfurter Feuerwehr zu den ersten, die das Ortungssystem einsetzen. Der Datenschutz sei gesichert. Die sensiblen Notfalldaten müssen bei der Feuerwehr zwar 10 Jahre gespeichert werden, dürfen allerdings nicht weitergegeben werden. Datenschutzbeauftragte des Bundes und der Länder haben ihr Okay gegeben, sagt Frankfurts Feuerwehrdezernent Markus Frank.
Wir haben auf der einen Seite das Recht, dass Daten sicher sind, aber auf der anderen Seite wollen wir schnell Menschenleben retten. Und dazu ist es ein wunderbares Instrument.
Das Ortungssystem AML kann auch Geschwindigkeiten messen. Und es soll in Zukunft auch möglich sein, den Standort in der Höhe anzuzeigen. Dies könnte in der Hochhausstadt Frankfurt im Notfall weitere Zeit einsparen. Feuerwehren aus den umliegenden Städten profitieren vom System vorerst nur dann, wenn ein Notruf zwar in Frankfurt eingeht, der Notfall aber in der Nachbarkommune passiert ist.
Die Frankfurter Feuerwehr setzt jetzt auf ein Ortungssystem, um den Standort von verunfallten Menschen schneller zu finden. Infos dazu hatte Frank Angermund. Und das war die Sendung Der Tag in Hessen mit Anna Magel. Die Sendung gibt es auch als Podcast im Internet auf hr-inforadio.de.